den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Helmut Kohl zog es regelmäßig ins Salzkammergut an den Wolfgangsee. Angela Merkel urlaubte, sobald sie Bayreuth hinter sich gebracht hatte, gerne in Südtirol, und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verschlägte es, so heißt es, ein- bis zweimal im Jahr eben dorthin auf den Ritten oberhalb von Bozen. Paul von Hindenburg, erfahren wir im Folgenden von Frank Riede, hatte die sommerliche Angewohnheit, sich für ein paar Tage der Sommerfrische nach Dietramszell bei Bad Tölz ins bayerische Oberland zurückzuziehen, und von dieser mochte er auch 1925 als neu gewählter Reichspräsident nicht abzulassen. So schickten die bayerische Regierung zur Sicherheit ein paar Gendarmen und der konservative hamburgische Korrespondent einen Journalisten, der schon ein paar Tage nach Hindenburgs Rückkehr aus dem Bajuwarischen am 20. August aus der dörflichen Idylle berichtete und in seinem Artikel Landeskundliche Beschreibung und, nun ja, freundliche Hofberichterstattung miteinander verband.
Bei Hindenburg in Dietramszell, der Reichspräsident auf Ferien. Von Dr. A.D. Dietramszell, 18. August. Wenn man von München aus Isar aufwärts fährt bis nach Bad Tölz und von dort aus in die Straße nach Holzkirchen einbiegt, so kommt man nach weiteren 12 Kilometern Wegs nach Dietramszell. Auch eine direkte Straße führt von München über Unterharting, Deisenhofen, Endelhausen und Linden nach Dietramszell. Aber dieser Weg sieht stellenweise bös aus und ist wenig zu empfehlen. Erst wenn man auf der Höhe von Schöneck angelangt ist, gewinnt man einen Blick auf das ganz zwischen dichten Wäldern versteckte Dietramszell. Eine schmucke Kirche, ein riesiges Kloster und dabei eine gemütliche Schlossschenke, das ist alles. Auch heute noch lässt der Verkehr dies Fleckchen Erde ziemlich unberührt. Die nächsten Bahnstrecken München-Holzkirchen und München-Tölz liegen über 2 Stunden weit entfernt und in den ausgedehnten Wäldern hat sich noch ein reicher Wildbestand erhalten. Hier fängt das Gelände an, stark wellig zu werden, und die Berge des bayerischen Hochlands grüßen aus unmittelbarer Nähe. Die Neuroth, der Hirschberg und weiter nach Westen die Benediktinerwand. Für eine ausgedehntere Ackerwirtschaft ist das Gelände schon zu rau, liegt doch die Dietramszell bereits über 700 Meter hoch. Dafür aber ist die Weidewirtschaft erstklassig und das Vieh dieser Gegend ist in weitem Umkreis berühmt. Die Geschichte von Dietramszell geht bis in den Anfang des 12. Jahrhunderts zurück. Die Chronik des Klosters berichtet, dass ihr Abt Dietram bereits um das Jahr 1100 hoch oben auf der Bergeskuppe den Bau eines Klosters angefangen habe, aber der Bau sei zusammengestürzt und die Balken den Hang hinab bis in die Senkung hinuntergefallen. Dieses Ereignis hätten die frommen Augustiner als einen Wink des Himmels betrachtet und daraufhin unten im Tal ihr Kloster aufgerichtet, wo wir es heute noch finden. Manche Veränderungen schildern die eifrigen Mönche in ihrer Chronik, wie sie der Lauf der Jahrhunderte mit ihrer Abtei vorgenommen hat. Vieles ist natürlich legendenhaft. Im Jahre 1636 ist das Kloster gänzlich niedergebrannt, nachdem die Schweden es 4 Jahre zuvor, Zitat, bis auf das March ruiniert, Zitat Ende, hatten. Die Kirche stammt in ihrer heutigen Form aus dem Jahre 1749. Es ist ein äußerst freundlicher Rokokobau von seltener Stilreinheit. Der Erbauer ist wiederum ein Propst, Dietram, auf den auch der gewaltige Klosterbau vom Jahre 1735, wie wir ihn heute vor uns sehen, zurückgeht. Der Reichsdeputationshauptausschuss machte auch der Herrlichkeit dieser Abtei ein Ende. Im Jahre 1803 wurde die Abtei zum Verkauf ausgeschrieben. Der Urgroßvater des heutigen Besitzers erwarb den rechts von der Kirche gelegenen Teil des Klosters, der heute noch der Familie von Schilcher als Stammsitz dient. In die andere Hälfte ist der Orden der Salesianerinnen eingezogen, die bis zur Stunde ihren Sitz behalten haben. Und von da aus 2 weitere Klöster, Beuerberg und Zangberg gründeten. In sämtlichen drei Klöstern befinden sich Institute, in denen die Töchter des bayerischen Adels erzogen werden. Auch die jetzige Königin von Belgien, die ehemalige Prinzessin Ruprecht, hat hier ihre Erziehung genossen. Zum dritten Male, zum ersten Male als Reichspräsident, weilt nunmehr Hindenburg zu längerem Erholungsurlaub im Schlosse der Familie Schilcher als Gast. Gestern waren es 4 Tage, dass er nach seinem Besuch in München hier seinen Einzug nahm. Die Gemeinde Dietramszell feiert gerade Kirchweih und aus nah und fern ist eine große Menschenmenge zusammengeströmt. In der Schlossschenke erfährt der fremde Besucher, dass um 11 Uhr eine nationale Kundgebung des Isargaues stattfinden soll. Teilweise aus 30 Kilometer Entfernung sind die Bauernburschen der einzelnen Verbände heranmarschiert. Auf der Schönegger Höhe ist Treffpunkt und schon hört man die schmetternde Blechmusik, die den Zug zum Schloss hinabgeleitet. Nur wenigen Zuschauern gelingt es zunächst, in den Schlosshof hineinzugelangen. Hier nehmen die vaterländischen Vereine mit ihren Fahnen auf der weiten Rasenfläche Aufstellung. Hindenburg erscheint in der Tür, er trägt einen einfachen grünen Lodenanzug und schwarze Schuhe und ist barhäuptig. Die Linke trägt einen Stock mit einer Eisenspitze. Er begrüßt kurz die schmucken Burschen in ihren farbenfrohen Trachten und geht dann die lange Reihe ab, spricht mit diesem und jenem, wo der Einzelne im Felde stand, wie es ihm jetzt geht, und hat für jeden ein freundliches Wort. An den grauen Jankern sieht man tellergroße Knöpfe aus Hirschhorn mit wunderbaren Schnitzereien. Als 3 junge Bauernmädchen mit einem riesigen Blumenstrauß dem Feldmarschall ein Begrüßungsgedicht in oberbayerischem Dialekt vortragen und zum Schluss ein kleines Kind einen Feldblumenstrauß überreicht, schüttelt Hindenburg ihnen gerührt die Hände und ergreift nochmals das Wort, wie sehr er sich über den freundlichen Empfang freue und dass es mit unserem Volke wieder aufwärts gehen müsse, wenn es nur einig zusammenstehe. Ein Gendarm kommt und berichtet, am Torbogen stehe eine große Menschenmenge, die ihren Hindenburg ebenfalls zu sehen verlange. Hindenburg gibt Weisung, den Eingang freizugeben, und so strömen sie denn herein, die Männer und Frauen, die Burschen und Mädels der Gemeinde. Wiederum findet Hindenburg schlichte Worte des Trostes und der Aufmunterung und das Deutschlandlied beschließt die ungezwungene herzliche Kundgebung. Hindenburgs Freundschaft zur Familie Schilcher geht auf das Jahr 1922 zurück. Damals weilte er zum ersten Mal längere Zeit hier in Dietramszell. Auch in diesem Jahre hatte ihm das bayerische Volk in München sowohl wie überall auf dem Lande einen herzlichen Empfang bereitet. 1923 verbrachte Hindenburg erneut seine Erholungswochen bei der Familie Schilcher. Im Spätherbst dieses Jahres starb der alte Baron, ein auch in Norddeutschland weit bekannter Förderer der Landwirtschaft und der Jagd. Er war Mitglied des alten bayerischen Reichsrats. Ein Sohn von 16 Jahren bewohnt mit seiner Mutter das Schloss. Außer Hindenburg und seinem Sohn weilt zurzeit noch General von Hemer als Gast in diesem Hause. Staatssekretär Meißner ist am vergangenen Donnerstag bereits nach Berlin zurückgekehrt. Jenseits der Schönegger Straße ist eine Poststelle und ein Kurierdienst eingerichtet worden, sodass der Reichspräsident in ständiger Verbindung mit Berlin bleibt. Begreiflicherweise ist sein dringendster Wunsch, möglichst ungestört und unbemerkt seine Tage der Erholung verbringen zu können. Die bayerische Regierung beorderte eine Abteilung Reichswehr und stärkere Gendarmerietrupps zum Schutze und zur Ehrung Hindenburgs nach Dietramszell, aber Hindenburg veranlasste den Abzug der Reichswehr eben, weil er kein Aufhebens von seinem Aufenthalt gemacht haben will. Die Zimmer des Reichspräsidenten liegen an der Südfront des Schlosses im 2. Stockwerk. Ein Dorfkind, das des Wegs daherkommt, zeigt dem Fremden die 4 Fenster, hinter denen Hindenburg wohnt und die mit Geranien geschmückt sind. Über dem 2. und 3. Fenster ist eine Sonnenuhr an der Schlossmauer angebracht. Wie der Sohn des Hauses berichtet, pflegt Hindenburg für gewöhnlich um 7:30 Uhr aufzustehen und dann nach dem Frühstück einen ausgedehnten Spaziergang in die Wälder südlich des Schlosses zu machen. Auch an diesem Morgen war er schon um 8:30 Uhr nur von seinem Sohne begleitet unterwegs. Sein Lieblingsspaziergang führt den steilen Weg hinter der Schlossschenke hinauf, wo eine herrliche Allee nach Maria Elend führt. Hier wechselt hochstämmiger Wald mit saftigen Wiesen. Es ist Grundbesitz der Familie Schilcher. Auf halbem Wege finden wir die Ökonomiegebäude des Schlosses mit prächtigem Vieh. Die Gräfin Elisabeth von Zech, die ebenfalls bei dem Orden der Heimsuchung, den Salesianerinnen in Dietramszell, ihre Erziehung genoss, gibt eine mystische Schilderung über die kleine Wallfahrt Himmelfahrtskapelle von Maria Elend. Hinter dem Altar befinde sich ein viereckiges, etwa 2 Fuß tiefes Loch. Wer da hinabsteige und 3 Ave Maria bete, dürfe der Himmelskönigin eine Bitte vortragen, sie werde ihn erhören. Dies Geheimnis, von dem nur wenige wissen, habe sich seit Generationen von Mund zu Mund vererbt. Nachdem es die Gräfin von Zech verraten, ließ sich nunmehr dieses Geheimnis nachprüfen. Wenn man hinter den Altar geht, findet man allerdings im Fußboden einen mit Blech beschlagenen Holzdeckel, der ein etwa 40 Zentimeter tiefes Loch bedeckt. Auch die Öffnung ist an den Rändern mit Eisen beschlagen. Ein Hineinsteigen war jedoch wegen seiner Enge nicht möglich. Solche Behälter im Fußboden findet man in sehr vielen Kirchen. Sie dienen zu nichts weiterem als zur Aufbewahrung von Taufwatte und so weiter, die dann am Karsamstag verbrannt wird. Vor der Tür der Kapelle stehen große Kreuze aus schweren Balken, die schon mancher Pilger auf den Schultern 3-mal um die Kapelle getragen hat, die schweren Sünder auf den Knien rutschend. Die Wände der Kapelle hängen bis an die Decke voll mit Votivtafeln und Stickereien mit der Inschrift »Maria hat geholfen«. Arme und Beine aus Wachs sind in langen Regalen aufbewahrt und im Winkel vor der Tür stehen Holzkrücken. Am Samstagnachmittag hat Hindenburg im Auto für einige Tage Dietmar Zell verlassen. Er begab sich über Tölz und Lengries in die Jachenau nach Fall, wo er im Hochgebirge auf die Jagd gehen will. Dort befinden sich ausgedehnte staatliche Waldungen sowie der Besitz des Herzogs Ludwig, des Sohnes des berühmten Augenarztes des Herzogs Karl Theodor. Es ist jenes ideale Jagdgebiet, das Ludwig Thoma in so manchen Erzählungen anschaulich geschildert hat. Hindenburg wird voraussichtlich bis zum 8. September in Dietramszell bleiben, wenn nicht besondere Ereignisse seine kurz bemessene Erholungszeit noch weiter abkürzen sollten. Noch eines bleibt dem Besucher von Dietramszell unvergesslich. Wenn man in die schmucke Rokokokirche hineinkommt, findet man rechts vom Eingang in der Vorhalle vor dem großen Eisengitter 3 riesengroße Marmortafeln in der Wand, die auf 3 große geschichtliche Ereignisse hinweisen. Auf der mittleren lesen wir Zitat: »Zur Erinnerung an die Helden, welche in der Mordweihnacht des Jahres 1705 bei Sendling den Tod fanden, errichtet von der Pfarrgemeinde Dietramszell«. Zitat Ende. Aus der darunter stehenden Aufstellung erfährt der Leser, dass damals im spanischen Erbfolgekriege, wo die Bayern gegen das Haus Habsburg kämpften, nicht weniger als 26 Männer aus dieser Gegend von Kroaten und Panduren ermordet wurden. In jener Nacht fanden unter anderem den Tod Benedikt Deiser, Kasimir Palauf, Lorenz Wagenpfeil, Avian Kläuber, Balthasar Agringer, Josef Killer mit Sohn sowie 2 Söhne des Wolfgang Schmidt. So verkündet die Tafel. Im Kriege gegen Frankreich 1870-71 sind laut der zweiten Tafel nur 2 Dietramszeller und im ganzen Weltkrieg 1914-18 laut der dritten Tafel insgesamt 17 Mann aus der Gemeinde gefallen. Also beide Male längst nicht so viel wie im Kampf gegen Habsburg in einer einzigen Nacht. Unter der mittleren Tafel findet man auf dem Fußboden ein schlichtes, aber sehr ansprechendes Totenmal. Ein kleiner ovaler Grabhügel ist ringsherum mit Moos besetzt, in der Mitte ein einfaches Birkenkreuz, davor ein Seitengewehr und ein Stahlhelm. An diesem Ehrenhügel gedenken die Dietramszeller bei jedem Kirchgang kurz ihrer Toten.
Das war's von der Hofberichterstattung. Die besten Wanderrouten Hindenburgs zum Nachwandern. Und was hat er gefrühstückt? Hätte er doch bloß ein Insta-Profil gehabt. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.